Ein weiterer Faktor, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist natürlich, dass die Inflation mittlerweile auch vom Klimawandel angeheizt wird. Wir erinnern uns alle noch an Hubert Aiwanger, der sehr, sehr lange in den Bau von diesen neuen Stromleitungen, die den günstigen Strom aus dem Norden liefern sollten, blockiert.
Herzlich willkommen zu unserer inzwischen 19. Folge des Podcasts Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Es ist Wahlkampf und ich will mir die Gelegenheit nicht nehmen, im Wahlkampf mit unserer Kandidatin im Wahlkreis Rosenheim zu sprechen. Bei mir ist Viktoria Brossert. Guten Morgen, Viktoria.
Ja, guten Morgen.
Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, das haben wir Land auf Land ab auf alle Plakate plakatiert, Leben bezahlbar machen. Das ist das, was die Leute wahrscheinlich am meisten umtreibt, dass draußen alles teurer zu werden scheint. Und wir wollen heute über das große Thema Inflation reden. Das ist ein bisschen akademisch, aber wir versuchen es einfach ein bisschen weiter runterzubrechen. Viktoria, wenn wir sagen, Leben bezahlbar machen, was genau meinen wir damit?
Also Leben bezahlbar machen, das hat natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte. Zum einen merkt man also gerade hier in Südbayern natürlich, dass die Mieten sehr, sehr hoch sind und sehr teuer und viele Menschen über 50% ihres Einkommens mittlerweile für die Miete ausgeben müssen. Das heißt, für uns ist natürlich ganz wichtig, hier den Anstieg der Mieten zu begrenzen, damit die Leute sich weiterhin Wohnen leisten können. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass Mobilität deutlich teurer geworden ist und wir möchten dem entgegentreten, indem wir das Deutschlandticket zum Beispiel wieder für 49 Euro anbieten. Und ich persönlich möchte ja auch noch ein Bayern-Monatsticket für 29 Euro und ein MVV-Monatsticket für 9 Euro. Und auf der anderen, das Dritte, was natürlich viele Menschen merken, das ist einfach die Inflation in den letzten Jahren. Also vor allem seit dem Ukraine-Krieg, wo die Inflation deutlich gestiegen ist. Und hier ist es natürlich total wichtig, dass wir die Ursachen der Inflation bekämpfen, um die Inflationsrate einfach wieder auf ein verträgliches Maß zu senken.
Also wenn wir jetzt von Inflation reden, ist ein sehr akademischer Begriff. Vielleicht lassen wir das einfach mal runterbrechen. Ich meine, alles wird teurer. Das ist so wahrscheinlich das Allgemeine, was wir darüber sagen können. Aber was genau heißt denn Inflation?
Ja, also Inflation ist im Prinzip die, ja, wie du schon gesagt hast, die Teuerungsrate, dass Dinge eben teurer werden. Also es gibt so einen Warenkorb, sage ich jetzt mal, mit Waren des täglichen Bedarfs. Und von diesen Waren wird immer geschaut, wie haben sich die Preise im Vergleich zum Vormonat verändert. Und da spielt alles Mögliche rein, zum Beispiel die Heizkosten, Stromkosten, aber auch verschiedene Lebensmittel, gerade so Grundnahrungsmittel und auch teilweise Mobilität, also Spritpreise zum Beispiel, Ticketpreise. Und daraus wird dann quasi die Teuerung errechnet, um wie viel ist das durchschnittliche Leben teurer geworden im Vergleich zum Vormonat.
Wenn wir jetzt so auf unsere Gegner schauen, die würden ja eine ganz einfache Lösung vorschlagen, die sagen, Energiekosten sind zu hoch und wenn wir die dann senken würden, dann wird alles wieder gut. Stimmt das?
Die Energiekosten sind vor allem im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg natürlich stark angestiegen und es stimmt, die Energiekosten zu senken, würde auch die Inflation senken. Allerdings, das muss man auch sagen, so wie sie vorschlagen, die Energiekosten zu senken, ist ziemlich riskant. Also der politische Gegner möchte ja vor allem irgendwie die Steuern senken. Das kann man immer machen, Steuern senken. Auf der anderen Seite heißt das natürlich, dass der Staat weniger Geld hat, also weniger Geld, um zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser und so weiter zu finanzieren. Das heißt, das kommt halt als Bumerang sofort wieder auf uns zurück. Was deutlich effektiver ist, wäre die Maßnahmen, die wir für die Erneuerbaren haben, weiter fortzuführen. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, wie die Energiepreise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg überhaupt gestiegen sind. Wir erinnern uns alle noch, in Vorbereitung des Ukraine-Kriegs hat ja Russland die Gaslieferungen an Deutschland sukzessive reduziert. Also damals war das ja so, wir haben ja diese zwei Pipelines gehabt, Nord Stream 1 und 2. Und Nord Stream 2 ist nie in Betrieb gegangen. Und Nord Stream 1, ihr mögt euch erinnern, da war plötzlich dieses Thema, dass angeblich irgendeine Turbine kaputt ist. Und dann wurde quasi die Gaslieferung.
Ganz am Anfang des Ukraine-Kriegs. Also als, ja. Genau.
Genau. Und dann wurden die Gaslieferungen quasi immer weiter reduziert und dann letztendlich eingestellt. Und da ja vergangene Regierungen uns sehr stark abhängig gemacht haben von Öl und Gas aus Russland, haben wir auf einmal einen großen Teil unseres Öl- und Gasimportes verloren. Und dann hat Russland den Ukraine-Krieg angefangen und es war natürlich klar, wir können da jetzt nicht Russland quasi finanzieren, indem wir weiterhin Öl und Gas von denen kaufen. Also sind bei uns logischerweise die Öl- und Gaspreise gestiegen, da viele Menschen noch mit Öl und Gas heizen, ist dann eben das Heizen entsprechend teurer geworden.
Und man muss dazu sagen, dass gerade auch die Chemie, die jetzt hier keine 20, 30 Kilometer von hier entfernt arbeitet, also dann vor allem in Burghausen oder Burgkirchen, enorme Mengen an Gas verbraucht und enorme Mengen auch für ihre Betriebe an an Gasenergie verfeuert hat in der Zeit und davon auch abhängig ist. Und das heißt, mit den Teuerungen der Produkte, die dort hergestellt werden, da sind unter anderem Teflon zum Beispiel dabei, unglaubliche Preissteigerungen auch da für alltägliche Produkte passiert sind.
Ja, genau. Und darum ist es auch extrem wichtig, dass wir gerade die Industrie dabei unterstützen, eben auf Wasserstoff als primären Energieträger zur Wärmeerzeugung umzusteigen für ihre Prozesse, damit wir halt auch da einfach unabhängig werden von ausländischem Gas und Öl.
Das ist jetzt so dieser Effekt Energie, aber ich glaube, eine Inflation besteht nicht nur aus der Frage, wie teuer ist die Energie, mit der wir heizen, sondern ich glaube, es gibt wesentlich mehr Effekte, die in dieses Thema Inflation reinspielen und die Preise teurer machen können.
Ja, also es gibt eine ganze Reihe. Heizen ist ja nur ein Punkt. Der Anstieg im Gaspreis hat ja zum Beispiel auch den Strom verteuert. Wir haben in Deutschland ein System, dass Strom quasi an einer Börse gehandelt wird. Und an dieser Börse bestimmt immer das teuerste Kraftwerk, was laufen muss, um unseren Strombedarf zu decken, den Strompreis. Und jetzt haben wir die erneuerbaren Energien, die extrem günstig Strom produzieren, aber halt noch nicht so weit ausgebaut sind, dass sie immer in jeder Phase quasi ausreichend Strom produzieren. Und dann schalten wir Gaskraftwerke zu. Warum? Weil man Gaskraftwerke sehr schnell ein- und ausschalten kann und eben immer, wenn die Erneuerbaren nicht genug Strom liefern, kann man das Gaskraftwerk eben sehr schnell dazu schalten. Aber durch die hohen Gaspreise sind die Gaskraftwerke halt einfach sehr, sehr teuer und produzieren eben sehr, sehr teuer Strom. Und das führt dann eben dazu, dass der Strompreis an der Börse entsprechend hoch ist. Und da wir als Verbraucher quasi so, ich sag mal, so einen gemittelten Strompreis von unseren Anbietern weitergegeben kriegen, bekommen wir dann halt entsprechend die hohen Strompreise zu spüren. Das heißt, auch da ist es halt total wichtig, dass wir in die Erneuerbaren investieren und dass wir aber auch in Speichertechnologien investieren, damit wir eben die Zeiten, wo die Erneuerbaren nicht genug Strom selbst liefern, überbrücken können. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also man kann ganz, ganz große Speicher bauen. Das wird in Deutschland mittlerweile auch gemacht. Wir haben da sehr viele Genehmigungsverfahren laufen, dass gerade wo zum Beispiel früher Kernkraftwerke standen an den Standorten und ja dementsprechend schon leistungsfähige Stromleitungen vorhanden sind, dass dort sehr große Zwischenspeicher quasi gebaut werden. Aber das funktioniert auch im ganz Kleinen. Wir haben ja jetzt das bidirektionale Laden ermöglicht fürs Elektroauto. Das heißt, Menschen, die eine eigene PV-Anlage haben, eine eigene Garage, die können sich ein Elektroauto in die Garage stellen und das quasi ans Haus anschließen. Und wenn dann die Sonne scheint, dann lädt die PV-Anlage das Elektroauto. Und nachts oder abends, wenn dann der Strombedarf höher ist, kann man den Akku im Elektroauto dazu verwenden, um das Haus wieder zu versorgen. Und so kann man den selbstproduzierten Strom halt viel besser über den Tag hinweg nutzen und hat de facto eigentlich keine Stromkosten mehr.
Und du sagtest, es ist vorher auch schon leistungsstarke Trassen, die benötigt werden. Ich meine, ein Großteil der Windenergie entsteht im Norden. Die kommt im Augenblick gar nicht hier in Bayern an, auch an Tagen, an denen eigentlich genug Windenergie da wäre, fahren manchmal in Bayern die Gaskraftwerke.
Ja, das ist richtig. Das hängt damit zusammen, dass CSU und Freie Wähler, also wir erinnern uns alle noch an Hubert Aiwanger, der gesagt hat, diese Monstertrassen wird es mit uns nicht geben, sehr, sehr lange eben den Bau von diesen neuen Stromleitungen, die den günstigen Strom aus dem Norden nach Bayern liefern sollten, blockiert haben. Und es gab da ja viel Diskussion und dann musste das alles unter die Erde und was das Ganze halt sehr, sehr teuer macht, sehr aufwendig und sehr verzögert. Und das ist eben genau das, was wir jetzt auch merken. Wie du schon gesagt hast, wir haben im Norden plötzlich sehr günstigen Windstrom. Der Strom kann aber nicht nach Bayern geleitet werden, weil uns dazu die Stromnetze einfach fehlen. Und der Effekt ist dann, naja, damit in Bayern nicht alles zusammenbricht, müssen hier dann eben wieder die Gaskraftwerke anspringen, wo wir ja schon gesagt haben, die sind sehr teuer. Und das führt dann bei uns zu relativ hohen Stromkosten. Dieser Effekt wird Redispatch-Effekt genannt. Und es wird nicht auf die Stromproduktionskosten draufgeschlagen, sondern auf das Netzentgelt. Falls sich also die Leute fragen, warum sind die Netzentgelte so hoch, das ist genau dieser Effekt. Und man hatte tatsächlich überlegt, ob man Deutschland in verschiedene Preiszonen einteilt, dass dann halt im Süden der Strom irgendwie immer teurer ist und im Norden immer günstiger. Also das wird halt genau der Effekt sein, wenn wir nicht endlich da in die Puschen kommen und endlich unsere Netze entsprechend ausbauen, dann werden wir in verschiedene Zonen geteilt werden, weil der Norden natürlich keinen Bock hat, teure Strompreise zu bezahlen, obwohl die total günstigen Strom haben, nur weil Bayern da halt nicht hinterherkommt.
Ja, und wenn man dann eben an die Industrien denkt, wie sie da im Chemiedreieck hier in Burghausen, Burgkirchen, Trostberg dort sitzen, die werden sich dann überlegen, wo sie künftig produzieren, ob sie dort produzieren, wo sie günstigen Strom bekommen oder eben weiter in Bayern.
Ja, absolut. Darum ist es halt total essentiell, dass wir da endlich vorankommen, entsprechend die Trassen bauen, aber dass wir auch selber in Erneuerbare in Bayern investieren, also nicht nur in Photovoltaik, sondern eben auch gerade auch in die Windkraft. Und was im Landkreis Rosenheim total interessant ist, aber eigentlich gar nicht genutzt wird, ist auch Geothermie. Also wir haben im Untergrund quasi die Voraussetzungen, dass man hier Geothermie einsetzen könnte, nicht nur um Wärmeenergie aus dem Boden zu holen, sondern der Untergrund ist heiß genug, die entsprechenden Gesteinsschichten, das Thermalwasser, dass wir theoretisch sogar Strom produzieren könnten. Also rund ums Jahr, unabhängig von der Jahreszeit, unabhängig vom Wetter. Und das wäre natürlich ein riesen Standortvorteil für die Gegend hier. Aber diese Erkundung, wo kann man ein Geothermie-Kraftwerk hinstellen, so eine Probebohrung machen, das ist halt sehr, sehr teuer. Und im Moment ist niemand dazu bereit, quasi dafür eine Versicherung anzubieten, dafür zu bürgen. Und das ist in meinen Augen einfach eine staatliche Aufgabe, dass man diese Erkundung unterstützt und dass wir hier in der Gegend endlich anfangen, quasi diese unbegrenzte Energie aus dem Boden auch zu nutzen.
Wobei es ja durchaus erfolgreiche Beispiele gibt. Da ist zum Beispiel die Gemeinde Kirchweidach ist mit einem privaten Investor zusammengegangen, haben inzwischen zwei solcher Bohrungen finanziert. Die versorgen inzwischen die Stadt Burghausen mit Wärmeenergie, natürlich Kirchweidach selbst mit Heizenergie. Aber was sie vor allem machen, sie produzieren dort das ganze Jahr über Paprika und Tomaten für Gesamtbayern. Das heißt, dort werden lokale Lebensmittel erzeugt aus der Wärme, mit der Wärme aus dem Boden. Auch solche Modelle gibt es. Und das ist ein privates Modell, also wo man mit findigen Leuten zusammengegangen ist und da eben die Energie nutzen konnte. Aber gehen wir vielleicht von dem Thema Energie weg. Ich meine, wir müssen auch gar nicht hier bei uns so in der Region bleiben. Inflation entsteht auch ganz woanders. Wir hatten uns vorher unterhalten über den Golf von Aden oder wir können uns auch über Trump unterhalten, wenn wir über Inflation reden.
Ja, das ist richtig. Also es gibt diverse geopolitische Zusammenhänge, die sich am Ende natürlich bei uns auch bemerkbar machen. Das eine ist zum Beispiel eben die Piraterie im Golf von Aden. Da haben wir einfach das Problem, dass Handelsschiffe, die aus Asien kommen und eigentlich durch den Suezkanal nach Europa fahren möchten, dann im Golf von Aden, also quasi vor der Einfahrt in den Suezkanal, von Piraten angegriffen werden. Und das führt dann einfach dazu, dass diese Schiffe und vor allem die Reedereien, zum Beispiel auch die deutsche Hapag-Lloyd, dann sagen, okay, wir fahren da nicht mehr durch, wir fahren mit unseren Schiffen um Afrika außenrum. Und das ist natürlich eine Seereise, die deutlich länger ist. Ich glaube, sie brauchen 2 Wochen länger und verbrauchen natürlich entsprechend auch mehr Treibstoff in den Schiffen. Und dadurch werden bei uns Produkte, die in Asien produziert werden, oder Teilprodukte, die aus Asien kommen für die deutsche Wirtschaft, dann einfach deutlich teurer, weil die Transportkosten steigen und weil nicht mehr so genau berechenbar ist, wann die Sachen eigentlich kommen. Also die Lieferketten leiden da enorm drunter. Da muss man halt ganz klar sagen, hier kann nur eine europäische Lösung helfen. Also Deutschland ist schon zusammen mit anderen EU-Ländern an einer gemeinsamen Mission beteiligt, um dort im Golf von Aden eben mit Schiffen Abschreckung zu betreiben und die Handelswege zu sichern.
Und ein aktuelles Thema, über das wir jetzt Land auf Land ab diskutieren, seit neuestem wieder, das sind Zölle. Das heißt, der amerikanische Präsident, der neue, hat sich ja entschlossen, bestimmte Waren mit Zöllen zu belegen, ist mit Sicherheit auch bereit, gegenüber Europa diese Zölle zu verhängen. Auch da wird was auf uns zukommen und auch das wird sich bei uns auf den Preisen niederschlagen, nehme ich an.
Das wird ganz extreme Auswirkungen haben. Trump hat ja gegenüber Kanada und Mexiko schon Zölle in Höhe von, ich glaube, 25% verhängt, also sehr, sehr hoch. Und auch gegenüber China werden jetzt schon wieder Zölle verhängt und China hat darauf reagiert und verhängt ebenfalls Strafzölle für Waren aus den USA. Das heißt, alles, was bei uns quasi aus den USA kommt, aber wo Teilprodukte in China hergestellt werden oder es wird in China produziert, geht dann in die USA und dann zu uns. Zum Beispiel viele Apple-Produkte, die werden einfach deutlich teurer werden durch diese Zölle. Und wenn es tatsächlich so weit kommt, dass die USA auch gegen Europa Zölle verhängt und wir wiederum mit Zöllen auf US-Produkte antworten, dann werden wir hier natürlich auch eine sehr deutliche Teuerung von vielen Produkten sehen. Und auf der anderen Seite wird es schwieriger, in dem wichtigen Wirtschaftsmarkt USA quasi unsere Produkte abzusetzen. Das wird entsprechend auch die deutsche Wirtschaft treffen.
Immerhin, wir bilden uns ja wahnsinnig viel darauf ein, dass wir hier Exportweltmeister sind. Auch das ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir das bleiben.
Nein, absolut nicht. Wir merken das ja schon bei der Automobilindustrie, die lange den Umstieg auf Elektromobilität verschlafen hat. Und mittlerweile werden im wichtigsten Automarkt der Welt, in China, die Hälfte der Fahrzeuge sind Elektrofahrzeuge. Also es werden im Monat, ich glaube, 3 Millionen zugelassen, 1,5 Millionen davon sind Elektrofahrzeuge und die kommen aber aus chinesischer Produktion. Und die Deutschen haben da extrem Probleme, ihre Fahrzeuge jetzt noch unterzukriegen und das merkt die deutsche Automobilindustrie. Aber da muss ich sagen, ist die Krise halt selbst verschuldet, weil ich erinnere mich noch, wie 2019 war es, glaube ich, Robert Habeck gesagt hat, also wenn die deutschen Autobauer jetzt nicht bald ein günstiges Elektroauto anbieten, dann werden sie massive Probleme kriegen. Das ist 2025 und die Probleme sind da.
Das ist richtig. Ein großer Faktor oder eine Diskussion, die ja immer in diesen ganzen Diskussionen kommt, wenn es um die Inflation geht, das ist die Rolle der Zentralbanken, insbesondere natürlich der Europäischen Zentralbank, der Leitzins. Der ist ja nun nicht besonders gestiegen, wie man eigentlich erwarten möchte, wenn eine Inflation droht. Warum denn nicht?
Ja, also die Europäische Zentralbank hat natürlich das Problem, eigentlich, wenn die Inflation kommt, müssten sie den Leitzins anheben, um eben, ich sag mal, das Leihen von Geld teurer zu machen, um Geld teurer zu machen. Und das wiederum führt dann dazu, dass sich die Inflationsrate stabilisiert. Auf der anderen Seite führt es natürlich auch dazu, wenn Kredite teurer sind, dass weniger investiert wird, dass weniger Kredite aufgenommen werden, dass die Wirtschaft weniger investiert. Und das führt natürlich dazu, dass das Wirtschaftswachstum gehemmt wird. Jetzt haben wir in der Eurozone aber sowieso das Problem, dass die Wirtschaft im Moment relativ mau läuft. Also hätte die EZB da quasi zu stark den Leitzins angehoben, dann hätte sie die Wirtschaft quasi weiter eingeschränkt. Auf der anderen Seite müssen sie aber reagieren, um irgendwie die Inflationsrate runterzukriegen. Und das ist ja so ein Tanz auf Messers Schneide irgendwie. Man muss aber fairerweise dazu sagen, mit Beginn des Ukraine-Kriegs war die Inflation bei 8,8%. Und wir sind jetzt schon wieder bei 2,3% unten. Und das Ziel der EZB ist ja immer, die Inflation in der Eurozone auf 2% zu begrenzen. Also sie sind relativ nah dran, aber es hat natürlich eine Weile gedauert, weil sie sehr, sehr feinfühlig vorgehen müssen.
Wir sind jetzt schon bei den Steuerungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt gerade diese eine Steuerungsmöglichkeit der Leitzinssenkung bzw. Erhöhung gesprochen. Schwieriges Mittel im Augenblick. Aber so ganz machtlos ist man ja auch nicht als Staat bzw. als Regierung gegen eine Inflation anzukämpfen? Es gibt durchaus auch Maßnahmen, wie man Inflation auch verhindern oder beziehungsweise bremsen kann.
Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Inflation in den letzten Jahren wurde ja auch maßgeblich durch die Energiepreise so hochgetrieben. Und da können wir als Staat natürlich entsprechend reagieren, dass wir halt sagen, okay, wir müssen den Netzausbau vorantreiben, wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben, wir müssen, ich habe es vorhin erklärt, Speicher bauen, große Speicher, kleine Speicher. Wir müssen weg von Öl und Gas, wir müssen uns selber versorgen können, wir müssen in die Geothermie investieren, weil das wird natürlich mittelfristig dazu führen, dass Heizen günstiger wird, dass der Strom günstiger wird, was natürlich dann entsprechend auch Effekte hat, dass die Produktionskosten für viele Produkte sinken und diese Produkte entsprechend günstiger angeboten werden können. Ein weiterer Faktor, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist natürlich, dass die Inflation mittlerweile auch vom Klimawandel angeheizt wird. Und auch da müssen wir entsprechend staatlich darauf reagieren. Und der Klimawandel wartet halt einfach nicht darauf, ob wir jetzt irgendwelche anderen Debatten führen oder sowas. Der ist halt immer da. Und da müssen wir halt ganz dringend entsprechende Klimaschutzmaßnahmen verwirklichen. Das heißt, wir müssen auch endlich den CO2-Ausstoß im Verkehr senken. Wir müssen weg von fossiler Energie, wir müssen weg vom fossilen Heizen. Und wir müssen aber auch unsere Landwirtschaft anpassen auf den Klimawandel, um halt eben mit Effekten wie immer häufiger auftretendem Starkregen oder immer häufiger auftretenden Dürren besser umgehen zu können, weil schlechte Ernten natürlich auch ganz massiv dazu führen, dass Lebensmittel teurer werden.
Man hat es ja gesehen. Ne? Also es gab ja in den letzten Jahren durchaus auch schon Beispiele, wo bestimmte Lebensmittel teurer geworden sind. Ich denke an Obst oder eben auch Kartoffeln.
2024 ist ja da ein sehr gutes Beispiel. Wir hatten sehr viele Starkregenereignisse, auch hier in der Region. Es war generell viel zu nass. Also teilweise standen Felder ja wochenlang wirklich unter Wasser. Und das hat bei vielen Produkten zu einer schlechten Ernte geführt, zum Beispiel bei Kartoffeln. Darum sind auch alle Kartoffelprodukte deutlich teurer geworden, also Kartoffeln, Pommes, Chips, was auch immer. Und wir haben aber auch zum Beispiel den Effekt, dass durch den Klimawandel die Winter relativ milde werden. Also auch dieser Winter jetzt gerade ist eigentlich relativ mild. Und das führt dazu, dass vor allem zum Beispiel Obstbäume sehr früh blühen. Wenn es dann aber nochmal irgendwie Frost gibt, dann geht es natürlich kaputt und dann haben wir eine schlechte Obsternte, was wir zum Beispiel 2024 hatten, und ich bin jetzt mal gespannt, wie es 2025 laufen wird. Und dazu kommt natürlich, dass durch die generelle Erwärmung des Klimas auch immer mehr Schädlinge zu uns kommen, auch häufig eingeschleppte Arten, und dass aber sich zum Beispiel auch Pilzerkrankungen an den Pflanzen immer stärker ausbreiten durch dieses feucht-warme Wetter, was eben gerade im Sommer entsteht.
Ganz konkret, wenn wir jetzt also auf die Plakate dort draußen schreiben, ich meine, das ist ein einfacher Spruch, Leben bezahlbar machen. Was bedeutet das? Wie machen wir als Grüne Leben bezahlbar? Das heißt, wie bekämpfen wir diese Inflation?
Durch ganz viele Maßnahmen. Wie gesagt, wir wollen den Anstieg der Mieten begrenzen. Wir möchten, dass die Energiepreise niedriger werden, indem wir eben auf erneuerbare Energien umsteigen, beim Heizen und beim Strompreis. Wir möchten durch eine gemeinsame europäische Außenpolitik dafür sorgen, dass A, unsere Lieferketten stabilisiert werden und Produkte auch zu uns kommen können, und dass wir auf der anderen Seite aber auch im globalen Markt quasi unsere Produkte absetzen können und entsprechend günstig einkaufen können. Und wir versuchen natürlich auch, dass wir entsprechend mit der Europäischen Zentralbank zusammen das ganze Geldsystem Euro so weit stabilisieren, dass die Inflation eben auf maximal 2% begrenzt werden kann.
Damit will ich es belassen. Wir haben heute mit Viktoria Brossard gesprochen über das Großthema Inflation. Viktoria Brossard ist unsere, falls ich es noch nicht gemerkt haben sollte, unsere Wahlkreiskandidatin im Stimmkreis oder im Wahlkreis Rosenheim. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Gespräch, Viktoria. Drück dir die Daumen natürlich am 23., dass du es auch schaffst in dem Bundestag.
Ja, vielen Dank.
Auf Wiederhören, und ich hoffe, Sie schalten bald mal wieder ein zu unserem Podcast Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim.